allermeisten Menschen setzen Kapitalismus mit Marktwirtschaft und mit Tausch und Handel gleich. Mhm. Was eigentlich Kapitalismus wirklich ausmacht, ist eben, die großen Gewinner von Erwachsenenschere sind immer rechtsextreme Parteien. So, auf gut Deutsch, scheiße.
Heidi Reichenick hat gesagt, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Und was ich dazu sagen würde, und ich so, ja, natürlich.
Wenn ich mir was wünschen dürfte. Der Podcast mit Jan van Aken.
Ja, heute ist bei mir Martina Linnartas und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Willkommen, Martina.
Ich freue mich auch sehr, danke.
Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon ihr Buch gelesen, Unverdiente Ungleichheit. Wer das noch nicht getan hat, sollte das schleunigst nachholen, weil ganz viele von den Themen, die uns als Linke bewegen, die hast du da aufgearbeitet. Ich finde es wirklich ganz, ganz wunderbar. Da geht es darum, welche Strukturen führen eigentlich auch in Deutschland dazu, zu dieser Ungleichheit, aber vor allem auch, wie gefährdet Ungleichheit eigentlich unsere Demokratie. Aber bevor wir darauf kommen, vielleicht ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, Martina? Wo kommst du her? Was machst du? Und wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Genau, also ich bin Martina und bin Politikwissenschaftlerin. Ich lehre auch an der Freien Universität, seit kürzestem eben auch Autorin und Co-Gründerin von der Wissensplattform Ungleichheit.info. Ich habe über die ganzen letzten Jahre mich gefragt, was für mich das allergrößte Problem darstellt und irgendwann festgestellt, es ist Ungleichheit. Es ist die Schere zwischen Arm und Überreich, die wirklich so als Querschnittsthema zu allen anderen Herausforderungen steht. Mein Glück war, dass als ich gerade angefangen habe zu studieren im Master, dann auch das Thema überhaupt größer wurde. Es wurde wieder salonfähig. Man konnte auch in Akademie plötzlich wieder drüber reden. Damals schrieb Thomas Piketty gerade Kapital im 21. Jahrhundert. Dann wurde Ungleichheit ein eigenständiges Nachhaltigkeitsziel. Also in den letzten 10 Jahren hat sich ganz schön viel getan in diesem Feld. Aber wir haben immer noch extrem viele Mythen, die durch den Raum wabern.
Und sag mal eins, was liegt dir am meisten am Herzen?
Was mir am meisten am Herzen liegt, ist definitiv jeder seines Glückes Schmied, was absoluter Quatsch ist. So diese neoliberale Erzählung, es kommt immer nur auf einen selbst drauf an. Man muss ja nur intelligent sein, ins Risiko gehen und sich was trauen. Und wenn man es nicht geschafft hat, dann hat man halt selber versagt, ne? Und das Krasse ist ja, dass wirklich 3/4 aller Deutschen immer noch daran glauben. Das heißt, diese strukturellen Ungleichheiten, die wir in der Gesellschaft haben, alles das, was diese Schere zwischen Arm und Überreich bedingt, das haben wir noch gar nicht so richtig verarbeitet und in die Breite der Gesellschaft getragen. Deswegen habe ich auch Ungleichheit.info mitgegründet. Das ist eine Wissensplattform. Haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht. Jetzt wird es auch endlich mal demnächst ein richtiger Verein. Freue ich mich auch sehr drüber.
Super. Ja, toll. Genau. Ist das bei dir auch eine persönliche Erfahrung? Wie bist du aufgewachsen mit Armut?
Ja, tatsächlich, das gebe ich auch im Buch so an, als Anekdote direkt zu Anfang. Das Schöne am Buch ist, man kann dann ja, also es ist ja, der Anspruch ist ein wissenschaftlicher, aber Prolog und Epilog sind nochmal sehr persönliche Noten. Und im Prolog, also zu Beginn des Buches, erzähle ich auch, wie mich einfach dieses Thema schon sehr früh gezeichnet hat, weil ich zwar in Armut groß geworden bin, selber insofern, dass als wir nach Deutschland gekommen sind, ich war keine 2 Jahre alt, das erste Jahr im Obdachlosenheim verbracht haben. Dann aber auch, da war ich etwa 8 Jahre alt, von der Familie von meinem Papa, von der Patentante, nach Mexiko eingeladen wurden. Und meine Familie in Mexiko ist halt reich und mächtig.
Wow.
Und es war so ein extrem krasser Kontrast zwischen dem, man geht sonntags Klamotten einkaufen, weil man geht halt nur auf den Flohmärkten einkaufen oder auf dem Schwarzmarkt in Polen, hat alles original nachgemacht zu Hause. So in den ersten Jahren, ne? Irgendwann haben meine Eltern haben echt, ich bin so stolz auf die. Die haben sich extrem stark und schnell nach oben gearbeitet. Die zählen zu den Glücklichen im System. Ja, aber das halt so auf der einen Seite erlebt und auf der anderen dann plötzlich wird man herumkutschiert in einer Limousine von einem Chauffeur, von meinem Onkel, der im Finanzministerium gearbeitet hat und isst in Restaurants, wo die Kellner aussehen wie Pinguine, weil die alle Fracks tragen. So. Also. Wow. Kontrastreich.
Genau, hast du die Schere ganz direkt in deinem Leben erlebt. So, dieser Podcast heißt ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, und das ist jetzt wie an alle meine Gäste die Frage an dich, wenn du dir was wünschen dürftest politisch, was wäre eigentlich dein wichtigster Wunsch?
Bevor ich Politikwissenschaftlerin bin, bin ich Demokratin. Und ich sehe, dass wir zwar jetzt gerade noch eine Demokratie haben, aber dass die eigentlich immer mehr zu einem Geist ihrer selbst wird oder zu einem Schatten ihrer selbst. Und ich würde mir wünschen, dass Politik mal wieder ausgerichtet wird nach einem Demos, also wirklich demokratisch. Dass wir eben nicht, wie in der Aktualität und auch in den letzten Jahrzehnten, alles immerzu nur ausrichten auf Wirtschaftswachstum und wir haben eine quasi Sakralisierung von Privateigentum. Sondern dass wir echt sagen, das Allerwichtigste ist die Gesellschaftsform selbst, unser Gesellschaftsvertrag, die Demokratie. Danach richten wir das aus. Und um das hinzubekommen, brauchen wir vor allem Solidarität. Also,
und jetzt mal für den Botaniker hier, der nicht weiß, was Demos ist. Was ist Demos?
Demos ist das Volk.
Das Volk, ja.
So, weil momentan machen wir eben neoliberale Politik. Das heißt, sieht man ja im Alltag, es wird immer noch geglaubt, man müsse es einfach nur den Reichen und den großen Konzernen leichter machen. Und dann würden die da oben Wohlstand schaffen können, weil sie zum Beispiel besser behandelt werden, weil sie weniger Steuern zahlen. Und dann würde das runtersickern zum Rest der Gesellschaft, die dann auch mehr und mehr Wohlstand aufbauen könnte. Und ich habe zwei Probleme damit. Das eine ist erstens mal, dass das sowieso absoluter Quatsch ist. Also diese Trickle-Down-Ideologie, die ist reinster Quatsch. Und das zweite ist überhaupt diese Ausrichtung. Es geht halt um, wie kriegen wir Wohlstand aufgebaut? Wie kriegen wir Wirtschaftswachstum aufgebaut? Und nicht, wie kriegen wir eine starke Demokratie hin? Weißt du, das ist halt so.
Ja. Du hast Solidarität genannt, also ganz wichtiger Wert. Ich glaube ja, dass die ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland das mit den Ellenbogen nicht will. Ne? Dass die eher, ne, die tragende Nachbarin natürlich den Einkauf hoch, die sind ehrenamtlich unterwegs, diese Millionen Ehrenamtlichen, die Fußballtrainerinnen und was es alles gibt. Das heißt, es ist eigentlich sehr tief verankert auch in dieser Gesellschaft, dass man füreinander da ist, einander hilft. Und dann gibt es sozusagen die wenigen oder vielleicht sind es auch mehr, aber die Minderheit, die dann mit den Ellenbogen das alles sich selbst aneignen. Teilt sie das oder denkst du, nee, die Werte sind einfach völlig im Arsch mittlerweile hier.
Also gerade ist die Welt an entscheidenden Stellen im Arsch. Aber ich teile das grundsätzlich. Ich glaube sehr, sehr stark daran. Und das ist interessant, dass es natürlich diese verschiedenen Erzählungen gibt. Ne? Die eine Erzählung ist, Menschen seien vor allem auf Konkurrenz aus. Und nur so käme man auch voran, auch in der Gesellschaft. Das ist ja auch das, was uns eingetrichtert wurde. Und auch, dass es ja so etwas wie eine Gesellschaft gar nicht gäbe. There is no such thing as society, there are only individuals and families. Also es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Familien und Individuen, meinte Margaret Thatcher mal, die eiserne Lady. Yeah. 1980er in Großbritannien hat sie den Neoliberalismus groß gemacht. Und dann gibt es die anderen. Und das ist aber auch so tatsächlich ja etwas, was beispielsweise AnthropologInnen mehr und mehr herausgearbeitet haben. Nee, die Gesellschaften sind dann wirklich am Florieren gewesen, wenn man auf Kooperation und nicht auf Konkurrenz gesetzt hat. Klar. Das ist auch das, was uns als Menschen ausmacht. Wir funktionieren vor allem dann gut, wenn wir miteinander zusammenarbeiten. Und nicht nur dieses Funktionale, es funktioniert dann gut, sondern man fühlt sich dann doch auch sehr viel besser. Es
fühlt sich auch besser an, ne? Genau. So, ja. Und ich meine, das Wort, das hier im Raum steht, was wir noch nicht gesagt haben, heißt Kapitalismus. Und es ist schon interessant zu sehen, was das in Deutschland für Schnappatmung auslöst, wenn man einmal den Kapitalismus kritisiert. Ich weiß noch, wir hatten hier eine Pressekonferenz, da wurde ich wirklich richtig erregt von einem Springer-Journalisten gefragt. Jetzt Heidi Reichenick hat gesagt, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Und was ich dazu sagen würde. Und ich so, ja, natürlich. Empfindest du das auch so als radikal, wenn man sagt, Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte?
Das Interessante ist, ich habe es früher eh nicht gesehen. Also ich habe jetzt keine Schnappatmung bekommen. Aber ich habe auch immer zu gedacht, alles, was man machen müsse, wäre, den Kapitalismus zu reformieren, einzuhegen. So im Sinne von, ja, der Neoliberalismus ist das Problem, der Turbokapitalismus, Finanzkapitalismus, aber jetzt nicht der Kapitalismus als solcher. Und ich habe jetzt über die letzten Jahre hinweg immer mehr Literatur zu dem Thema gelesen und mehr auch historisch. Sprich, wie tickte man eigentlich zu dieser Frage vor 100 oder vor 150 Jahren? Ich meine, wir sind jetzt hier in der Bundesgeschäftsstelle von den Linken. Rosa Luxemburg, auch extrem wichtige Figur. Vor 150 Jahren sprach man noch ganz offen darüber, dass wir da diese beiden Systeme Kapitalismus und Sozialismus hätten und wofür man sich eigentlich einsetzen wolle. Man hat da einfach Gespräch, man hat Diskussionen darüber geführt. Das war nicht verpönt, das war keine Keule, die geschwungen wurde. Heutzutage, Heidi sitzt in irgendeiner Sendung, bringt 3, 4 gute Argumente an, ihr Kontrahent weiß nicht, was er sagen soll, argumentativ drauf, und sagt so, ja, sie schon wieder mit ihren sozialistischen Ideen und glaubt damit einen Punkt gemacht zu haben.
Ja, genau. Ja, ja.
So, und das Krasse ist, ich glaube ehrlicherweise, für viele ZuschauerInnen vor dem Fernseher schon. Also, dass wir nach wie vor in Deutschland eine ganz, ganz große, ja, ich weiß auch nicht, wir haben so einen großen Bammel vor diesem Wort, das wirkt so groß. Ich glaube, die Menschen haben auch dann ganz schnell so die Erinnerung an DDR will man nicht, UdSSR will man nicht. Und dann ist da quasi so eine Scheu vor. Ich hatte vor ein paar Wochen ganz, ganz toll, war ich auf einer Veranstaltung vom DGB und da war Linus Westhäuser, ein super toller Soziologe, hat unter anderem Triggerpunkte mitgeschrieben. Echt ein ganz tolles Buch, kann ich allen nur empfehlen. Und er hat so was Kluges gesagt, wie, dass die SPD sich ja mittlerweile verboten hätte, über Sozialismus zu reden. Also das sei so, als würde sich die FDP verbieten, über Liberalismus zu sprechen.
Super, ja, guter ja. Punkt. Und ich glaube auch dieses Sozialismus gleich DDR, DDR war gleich schlecht. Mhm. Das, also auf jeden Fall in Westdeutschland und großen Teilen auch des Ostens verfängt das natürlich, ist ja völlig klar. Aber mhm. wo war denn der Punkt für dich? Also du sagst am Anfang, hast du gesagt, naja, der Neoliberalismus ist das Problem. An welchem Punkt hast du für dich so gedacht, nee, wir brauchen vielleicht doch ein grundlegend anderes System?
Ich glaube, es war, als ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema Klima zu befassen, plus Ungleichheit. Also für mich war die Frage entscheidend, so wie kriegen wir eigentlich, na, als Politikwissenschaftlerin und wie gesagt vor allem als Demokratin, wie kriegen wir die Demokratie wieder gestärkt? Und ich habe mir Arbeiten angeschaut aus verschiedenen Wissenschaften heraus und habe festgestellt, interessant, eigentlich sind es nur noch die WirtschaftswissenschaftlerInnen und ein paar Politologen, die am Kapitalismus festhalten und sagen, das muss es sein. Wenn du aber KlimaforscherInnen fragst oder Leute aus der Soziologie, Anthropologie, Philosophie und so weiter, dann stehen die dem gegenüber ganz, ganz offen und anders da. Nämlich, dass sie sagen, Moment mal, wir haben ja eigentlich nur den einen Planeten, der wird gerade verfeuert, weil wir nicht unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten haben können.
Wann war das, so 10er Jahre?
Dass ich das gemerkt habe für ja. mich? Nee, viel jünger. Ja, ich hatte, ganz witzig, mit einem Kumpel da viel drüber diskutiert. Also ein Freund von mir, der mich immer so, ja, der hat mich quasi in die Ecke gedrängt und meinte, nee, das geht nicht mit diesem sozialdemokratischen Ansatz und das ist der Kapitalismus, der überwunden werden muss. Und ich so, boah, das klingt immer so radikal. Und ich meine, ich wurde nicht zu Hause politisiert. Das heißt, für mich ist es dann alles dann immer so, dieses Schritt für Schritt in eine Richtung ging. Und da hat mir ein paar Bücher, Hausaufgaben mit aufgegeben. Ja. Und er meinte unter anderem zu mir, ich soll Eva von Redeker Revolution für das Leben lesen. Mhm. Weiß nicht, ob du Eva von Redeker kennst. Ja. Ganz tolle Philosophin. Ja. Mhm. Grandiose Frau. Und ich habe dieses Buch gelesen und davor halt auch schon den IPCC-Report von den Vereinten Nationen, also der Report über das Klima, wo ja, ich glaube, im dreistelligen Bereich die besten Klimaexperten der ganzen Welt zusammenkommen, um festzustellen, egal wie welche Szenarien wir ausmalen, wir können nicht weiter so wachsen. So, und Kapitalismus, wie definierst du das? Dann habe ich weniger als mehr von Jason Hickel auch zum Beispiel gelesen. Wie definieren wir eigentlich Kapitalismus? Ich glaube, die allermeisten Menschen, die das jetzt nicht unbedingt studieren und immer die saubersten Definitionen da haben, setzen Kapitalismus mit Marktwirtschaft und mit Tausch und Handel gleich und verstehen gar nicht so unbedingt, dass was eigentlich Kapitalismus wirklich ausmacht, ist eben dieses Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wie wächst du eigentlich? Du wächst halt, weil du mehr nimmst, als du zurückgibst. Und die zwei größten Symptome, die du dann am Ende dieses Systems siehst, das auf Ausbeutung beruht, weil du eben mehr nimmst, als dass du zurückgibst, ist zum einen gesellschaftlich betrachtet die wachsende Ungleichheit. Und zum anderen, jetzt auf das Ökosystem bezogen, Umwelt und Klima.
Ich frage deswegen nach dem Zeitpunkt, weil ich habe ja lange Zeit bei Greenpeace gearbeitet und habe dann, als ich da nicht mehr war, von außen mitbekommen, dass sich das auch bei Greenpeace international so durchgesetzt hat, in jedem ihrer Kampagnen, ne, ob das nun Wald ist oder Meere oder Klima und so weiter, sie kommen am Ende immer an den Punkt, dass die Ungleichheit und der Kapitalismus das Problem sind. Und die haben irgendwann auch gesagt, wir müssen das jetzt auch thematisieren. Also das haben Sie, vorher war das immer so ein No-Go. Ich habe ja Ende der 90er hier in Deutschland bei Greenpeace gearbeitet. Das war so, darüber redest du nicht. Ja. Und das hat sich dann auch wirklich geändert, weil klar war, du kommst an die Grenzen deiner Kampagnenarbeit, wenn du das nicht auch mitdenkst und auch nicht mit zum Thema machst. Und heute sieht man das bei Greenpeace-Kampagnen ganz oft, dass sie auch direkt auf die kapitalistischen Ursachen gehen dabei.
Ich finde es klasse. Bei Greenpeace einerseits, die vom Klima herkommen und auf der anderen Seite Oxfam zum Beispiel, die von der Armutsbekämpfung kommen, zu Ungleichheit gewechselt sind. Und der neueste Report, der letzte Woche oder vor kurzer Zeit erschienen ist, da ging es ganz stark um den Zusammenhang von Ungleichheit und Klima. Also genau. Wie die beiden Dinge auch immer mehr zusammengedacht werden, weil sie auch zusammengedacht werden müssen.
Lass uns mal über dein Buch reden. Was genau hast du gemacht? Sag mal ein paar schöne Beispiele.
Es geht in meinem Buch um diese unverdiente Ungleichheit in dem Sinne, dass ein großer Teil von Ungleichheit, von der Schere arm reich, eben nicht selbstverdient ist. Sondern es geht vor allem darum, heutzutage, Deutschland ist schon jetzt, Stand heute, eine Erbengesellschaft. Also es geht nicht um das Glück, das man sich selber schmiedet, sondern in welche Familie wird man eigentlich geboren. Die Erbschaftssteuer ist eigentlich auch progressiv angelegt. Also je größer die Erbschaft oder Schenkung, die ich erhalte, desto höher sollte die Erbschaftssteuer ausfallen. Eigentlich. De facto, löchriger als ein Schweizer Käse, die reichsten Erben des Landes und die reichsten Beschenkten des Landes zahlen am Ende fast gar nichts bis nichts an Erbschaftssteuer, weil einfach die letzten drei Erbschaftssteuerreformen, die wir hatten, waren komplett im neoliberalen Zeitgeist. Und das bedeutet einfach, dass Leute, die zig Millionen, hunderte Millionen, Milliarden erhalten, die Erbschaftssteuer nicht wirklich zahlen.
0,1% oder so, ne? Bei den Erbschaften über 26 Millionen.
Ja, ich glaube, die letzte Auswertung war 1 bis 1,5% im Schnitt jetzt im letzten Jahr. Die Steuerdaten, die sich Netzwerk Steuergerechtigkeit genau angeschaut hat. Also denen wurden im Schnitt 98,5% der Steuersumme erlassen.
Wow, Wahnsinn, oder? Unfassbar. Ja. Mein Lieblingsthema, diese Verschonungsbedarfsprüfung.
Das ist ein schönes Wort, ne?
Genau. Du kriegst 25 Millionen geschenkt, musst das komplett Erbschaftssteuer, 50% möglicherweise, wenn du nicht verwandt bist. So. Mhm. Du kriegst 26 Millionen geschenkt und zack, du musst so gut wie gar keine Steuern.
Weil du dann bedürftig bist.
Ja, weil du, wenn du gerade nichts auf dem Konto hast.
Ja, das kriegt man ja schnell geregelt, ne?
Genau. Ich vergleiche das immer damit, ich gehe in den Supermarkt einkaufen, 22 Euro, sage ich, aber ich habe nur 20, ich kann mir diese Mehrwertsteuer nicht leisten. Und dann, ach, dann ist sie dir geschenkt, dann musst du nur 20 zahlen. Das soll ich mal versuchen. Mhm. Ne? Also diese Verschonungsbedarfsprüfung hatten wir ja schon ein paar Mal. Ist eine totale Sauerei.
Genau, und das ist eben das eine Thema, mit dem ich mich ganz, ganz stark befasse, ist diese Erbschaftssteuer. Wie hat sie sich historisch entwickelt? Mhm. Das mache ich einmal in einem kurzen Aufriss, zeige ich das auf. Also, und das ist wichtig deswegen, weil ich finde, dass das Studieren von der Geschichte einem wirklich Hoffnung gibt. Mhm. Insofern, dass man merkt, dass Wandel die einzige Konstante ist. Also du stellst fest, okay, krass, es war nicht immer nur schwächer, schwächer, schwächer geworden und jetzt sind wir bei de facto null für die Reichsten, sondern es war ein Ping-Pong-Spiel. Mal wurde sie gestärkt, dann wurde sie geschwächt, dann wurde sie gestärkt, dann wurde sie geschwächt. So.
Okay, da ist die Hoffnung drin.
Ja.
Ich erzähle ja gerne die Geschichte, als ich in Nordrhein-Westfalen im Wahlkampf unterwegs war, ich glaube, es war am Hauptbahnhof in Bochum, hatte ich auch dieses T-Shirt an, habe ich natürlich heute dir zu Liebe angezogen nochmal, das ist ja passt ja genau zum Thema. Da sprach mir eine Frau an, sie sind doch der von der Linken und sie sagt, sie findet es ja eigentlich vieles gut, aber warum immer so radikal? Ich sage, was genau meinen Sie ist jetzt so radikal? Naja, zum Beispiel Ihr T-Shirt. Dann sage ich so, aber wissen Sie, Vermögensteuer, die gab es unter Helmut Kohl.
Ja, ja.
Und der war CDU, Christ, also so, und der war überhaupt nicht radikal. Und das Irre ist, dass das heute als radikal gilt, was vor 30 Jahren CDU-Politik war. Das finde ich echt immer wieder absurd.
Ja, dieser Sozialist, ne?
Ja, Helmut Kohl, dieser Sozialist, genau. Vieles von dem, was du sagst, spricht mir aus dem Herzen. Jetzt mal die Frage an dich. Du beobachtest ja wahrscheinlich auch die Linke, was wir so tun, was wir fordern, was wir sagen. Was machen wir richtig, was machen wir falsch?
Das Witzige ist, das haben sich meine Studierenden letztens bei mir angeschaut.
Ah nein. Hast du als Semesteraufgabe gegeben oder was?
Nee, die haben sich ein eigenes Projekt ausgesucht. Mhm. Fand ich total klasse. Ich habe so tolle Studierende. Das waren Studis von der Freien Uni. Mhm. Und die haben die Fragestellung gehabt, welche Politik, vor allem voran welche Steuerpolitik der verschiedenen Parteien, die sich zur Bundestagswahl aufgestellt haben und aller Wahrscheinlichkeit nach ins Parlament kommen würden, welche Politik würde inwiefern Ungleichheit reduzieren? Mhm. So. Dann haben die so einen Ungleichheitsscore entwickelt und das Ganze mal analysiert und sich angeschaut und haben festgestellt, ja, also bei den Linken, wenn man das so durchziehen würde, wie die Linke das im Programm stehen hat, dann würde die Ungleichheit am meisten reduziert werden, stärker jetzt als bei den anderen Parteien.
Aber auf jeden Fall wird es reduziert werden. Das finde ich schon mal gut. Aber fehlt dir was bei uns? Oder sagst du so, an dem Punkt, da seid ihr noch nicht so richtig?
Also das gibt ja, wenn man das jetzt so historisch betrachtet, dieses ganze Tableau. Also ich würde sagen, es muss generell Steuergerechtigkeit etabliert werden. Mhm. Und ich glaube so bei der Erbschaftssteuerreform, bei der Vermögensteuerreform, Einkommensteuer müsste reformiert werden, Mehrwertsteuer, also wirklich einfach gesamte Steuergerechtigkeit. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr die Mehrwertsteuer zum Beispiel auch auf Grundnahrungsmittel und so weiter streichen würdet.
Auf null, genau.
Perfekt. Mhm. Machen die Leute in Mexiko übrigens auch.
Aber
Vermögensabgabe, habt ihr die drin?
Die haben wir auch drin, genau. Ja, nice. Ja. Aber lass mal über die Mehrwertsteuer reden, weil da gibt es auch immer das Argument, naja, Mehrwertsteuer ist ja Gießkanne. Das heißt, die Reichen zahlen auch Mehrwertsteuer. Und wenn ich jetzt Mehrwertsteuer auf null setze, dann müssen auch die Reichen weniger zahlen. Und da die mehr kaufen, haben die sogar ein größeres Ersparnis. Was sagst du zu dem Argument? Ich finde es falsch, aber mich würde mal interessieren, wie konntest du das?
Insofern, dass man sich ja auch die Verhältnisse anschauen muss. Also eine Person, die armutsbetroffen ist, konsumiert alles im Monat weg. Da ist nichts, was noch irgendwie auf die hohe Kante gelegt werden kann. Ne? Bei den ärmeren 40 bis 50% in Deutschland haben die Menschen im Schnitt keine 2000 Euro auf dem Bankkonto liegen. Alles, was die am Ende des Monats haben oder am Anfang des Monats bekommen, ist am Ende des Monats weg. Das heißt, für die ist die Mehrwertsteuer extrem wichtig. Die greift wirklich rein ins Portemonnaie, frisst sie sich
alles
rein.
Eigentlich
naja, klar, weil du ja alles das, was du hast, davon kaufst du eben das Essen. Du lebst ja wirklich von der Hand in den Mund. Oder eben hoffentlich noch ein paar Winterschuhe für die Kids, wenn es dann dafür reicht, so ungefähr. Und bei Reichen ist es so, dass dann irgendwann eine Sättigung einsetzt. Mhm. Also ja, die geben zwar in absoluten Zahlen mehr Geld aus, klar, weil die auch ganz anders konsumieren können. Aber je reicher du bist, desto mehr hast du dann irgendwann auch an Geld, was du auf die Seite packen kannst. Also genau. Die Sparquote wird größer. Es setzt so eine Sättigungskurve ein. Von daher ist die Mehrwertsteuer entsprechend wichtiger für Menschen, je ärmer man ist. Und alle Flat Taxes, alle einheitlichen Steuersätze, das ist echt so ein, ich glaube, das kann man sich grundsätzlich ganz gut merken, sind für die Tonne.
Sind ungerecht, weil sie nicht progressiv sind.
Und wenn sie nicht progressiv angelegt sind, dann wirken sie unterm Strich, wenn man sich dann anguckt, wer zahlt wie viel, regressiv. Das heißt, jemand, der am Ende des Tages eben geringere Einkommen hat, wird am Ende des Tages mehr von seinem Gesamteinkommen an Mehrwertsteuer zahlen müssen, weil da einfach nichts übrig ist. Ne?
Das ist für mich jetzt ganz super, weil das kann ich mir merken. Gut. Das kann ich auch gut übersetzen. So, ne? Ja, es ist ja, wie gesagt, Botaniker und kein Wirtschaftswissenschaftler, deswegen toll. Das finde ich eine gute Nummer. Aber du hast ja noch ein ganz zentrales Thema bei dir, ist ja immer die Demokratie. Das ist ja auch, hast du am Anfang als dein Wunsch genannt.
Demos. Und Demokratie.
So, und inwieweit gefährdet denn diese Ungleichheit die Demokratie?
Über ganz viele verschiedene Kanäle. Der eine Wirkungskanal ist, dass die Menschen, die von Armut betroffen sind, bis in die Mitte der Gesellschaft, sich zunehmend nicht mehr von der Politik vertreten sehen. Und sie haben ja auch recht. Insofern, dass im Neoliberalismus, wir hatten ja am Anfang drüber gesprochen, dieser Trickle-Down-Ansatz, Politik aktuell gemacht wird, vor allem für große Konzerne und für Reiche. Weil man ja davon ausgeht, das wäre gut für alle. Die Leute sehen aber, hey, aber was ist mit mir? Wenden sich zunehmend von etablierten Parteien ab. Und es gibt auch einen direkten Zusammenhang zwischen einer wachsenden Ungleichheit und einem erstarken rechtsextremistischer Parteien. Das hat man sich angeguckt für 20 Industriestaaten seit 1976 in 20 Industriestaaten. Man hat festgestellt, die großen Gewinner von der wachsenden Schere sind immer rechtsextreme Parteien. So, auf gut Deutsch, scheiße. Ich weiß, ich muss als Politikwissenschaftlerin eigentlich überparteilich sein und das tue ich auch. Ich sage jetzt auch nicht, setz dein Kreuz bei den Linken, sondern hier, bitteschön, habt ihr die Analysen, zum Beispiel für meine Studis. So, wenn euch das Thema Steuerpolitik und Ungleichheit also wichtig ist, dann so. Bei der AfD bin ich ganz klar. Das ist eine absolute Gefahr auch für unsere Demokratie. Also das ist der eine Kanal, so die Menschen verlieren zunehmend ihr Vertrauen in politische Institutionen. Das ist brandgefährlich. Der andere Aspekt ist der, dass wir auch im Neoliberalismus sehen, dass die Lobby des großen Geldes immer mächtiger wird und die auch gehört wird. Ne? Also die setzen Millionen ein, weil es um Milliarden geht. Und man kann das ganz gut nachzeichnen, wer kann sich am besten Gehör verschaffen, für wen und nach welchem Gusto wird am Ende dann auch ein Gesetz geschrieben. So, und das bedeutet ja, dass dann aber diese Vorstellung von einer Demokratie, ein Mensch, eine Stimme, ad absurdum geführt wird. Es ist immer mehr ein Euro, eine Stimme. Und die stärkste aller Lobbygruppen in Deutschland ist nicht aus der Automobilbranche, nicht aus der Chemiebranche, sondern aus der Finanzwelt. Also das ist vor allem die Steuerlobby. Das ist der zweite wichtige Wirkungskanal. Und der dritte ist wirklich der, dass wenn man sich Vermögen in Deutschland anguckt, und die krasse Ungleichheit ist ja nicht bei Einkommen, sondern bei Vermögen, Menschen, die ultrareich, die überreich sind, sind es ja nicht, weil sie so hart arbeiten, sondern die besitzen vor allem große Vermögen, die arbeiten für sie, nur das Vermögen nicht arbeitet. Und je mehr man in der Vermögenspyramide nach oben geht, in der Verteilung, desto größer ist der Anteil von Erbschaften und Schenkungen. Und selbst im Durchschnitt der Bevölkerung sehen wir schon heute, dass mehr als die Hälfte aller Vermögen aus Erbschaften besteht. Das heißt, wir sind schon eine Erbengesellschaft, Tendenz steigend. Und was ist das noch für eine Demokratie, in der es darauf ankommt, vor allem, werde ich einmal von meinem Daddy erben, ja oder nein? Weil
du bist
auch Vermögens-Gender-Frage.
Du bist nicht deines Glückes Schmied, sondern deine Gene sind deines Glückes Schmied, sozusagen.
Ja, das Glück, ob oder auch eben halt nicht das Glück dann in finanzieller Hinsicht. Ich spreche auch bewusst nicht von Geburtenlotterie, sondern von Spermalotterie. Weil es statistisch gesehen gerade bei großem Vermögen mehr auf den Vater drauf ankommt.
Oh, wow.
Also fast 70% aller Millionäre in Deutschland sind männlich. Und wenn du dir zum Beispiel die Forbes-Liste anguckst, also die Liste der reichsten Menschen in der ganzen Welt, kommt erst auf Platz 15 eine Frau.
Nein.
Mhm. Und ich meine, das ist auch so ein Punkt, warum ich sage, warum dieser Aspekt unverdient so entscheidend ist, so bedeutend. Wenn man sich auch zum Beispiel die Top 50 der Forbes-Liste anschaut, sind nur, 11 aus dem globalen Süden. Mhm. Okay. So, die anderen sind aus dem globalen Norden, obwohl 85% der Weltbevölkerung im globalen Süden leben. Also es kommt darauf an, in welches Land du hineingeboren wirst und dann in welche Familie du hineingeboren wirst. Mittlerweile sogar mehr in welche Familie als in welches Land. Und das sind einfach Aspekte, wo nur strukturell was getan werden kann, wo die Politik gegensteuern kann, im wahrsten Sinne des Wortes tax the rich, wenn du Ungleichheit reduzieren willst.
Ich meine, bei der Vermögenssteuer gibt es ja auch die Idee, dass man das global macht. Weil wenn ich hier jetzt in Deutschland sage, tax the rich, dann heißt ja, naja, dann hauen die Reichen alle ab. Dann sage ich mal, tun sie nicht, gibt Studien zu. Und vor allen Dingen gibt es ja auch eine Wegzugssteuer in Deutschland. Aber trotzdem gibt es ja die Grundidee einer globalen Vermögenssteuer. Wo steht das gerade und was hältst du davon?
Ich halte sehr viel von diesem Vorschlag, von dem Vorstoß. Der stammt tatsächlich von den G20-Staaten, als gerade Brasilien den Vorsitz hatte, haben die den Gabriel Sügmann darum gebeten. Das ist einer der renommiertesten Ökonomen der ganzen Welt, der zu dem Thema arbeitet. Und der hat dann die Milliardärssteuer, die aber auch ausgeweitet werden könnte auf Zentimillionäre, also Menschen mit über 100 Millionen Euro, hat er vorgestellt. Klasse Konzept, kann man sich angucken, sind nur 49 Seiten.
Warte mal kurz, Milliardär jetzt in Dollar, Yen, Rubel?
Ja, nee, schon in Dollar, schon in Dollar. Dollar. Genau, wir haben in der ganzen Welt ein bisschen über 3.000 davon, die Milliardäre sind. Wenn man jetzt das auf Deutschland anwendet und auch zum Beispiel Menschen mit reinziehen würde, die mehr als 100 Millionen haben, dann hätten wir knapp 4.000 Leute und wir hätten auf einen Schlag,
in by the way,
in Deutschland. Also Milliardäre plus Menschen, die mehr als 100 Millionen haben. Wir haben ja auch die viertmeisten Milliardäre der Welt. Ja. Das ist ja völlig irre, obwohl wir so ein kleines Pupsland sind, also im Vergleich zu Indien, China und USA. Ne? Das ist der eine Aspekt und wir hätten auf einen Schlag die Finanzierungslücke von 30 Milliarden, könnten wir schließen. Nur mit dieser Vermögenssteuer.
Und das ist so nur so eine 2%ige Vermögenssteuer?
Oder 2% auf Vermögen über 100 Millionen oder eben über eine Milliarde. Die G20-Staaten damals, 18 waren dafür, 2 sind ausgeschert, das war einmal USA, surprise, surprise, und das andere unter Christian Lindner, Deutschland.
Wahnsinn, alle 18 waren dafür.
Ja, und jetzt ist es halt so, okay, jeder Staat muss halt für sich selber schauen und es wurde halt unfassbar schwammig, aber immerhin hat man es mal geschafft, das auf die weltweite Agenda zu setzen. Mhm. Und auch ganz toll, es gab auch vor wenigen Tagen erst, Abstimmung 21, da war ich mit dabei bei einer Petition, so eine nachgestellte Volksabstimmung, bei der auch zigtausende Menschen abgestimmt haben und da wurden sie genau nach diesem Konzept gefragt, ob sie Interesse daran hätten. Ja. Fast 89% aller Menschen, die abgestimmt haben, waren für eine reichen oder überreichen Steuer. Fand ich ganz toll.
Warum sind die anderen 11 dagegen?
Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, weil sie daran glauben, dass das schlecht für die Wirtschaft sei.
Okay, das sind natürlich, genau, die ziehen weg, die Reichen.
Es gibt so viele Mythen.
Viele glauben immer noch an dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder ist seines Glückes Schmied. Was wir am Anfang hatten und wollen dann selbst irgendwann die 100 Millionen haben.
Das oder ich kann mir auch ganz gut vorstellen, also ich habe die Menschen natürlich nicht befragen können, aber ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat auch da ist. Also was stellt er eigentlich mit den Steuergeldern an? Kann halt auch passieren. Aber de facto würde das bedeuten, wenn man so eine Steuer einführen würde, dass dann Überreiche wirklich eigentlich nur unterm Strich so viel zahlen würden wie eine Mittelschichtsfamilie aktuell. Wahnsinn. Weil ja, das ist halt das Absurde. Ja. Also wenn du so reich bist, dann verdienst du ja kein Einkommen aus Lohnarbeit, so, sondern ein Vermögen arbeitet für dich. Wenn du also nicht Vermögen direkt besteuerst, dann besteuerst du die halt auch sehr, sehr viel geringer unterm Strich und effektiv, wie man so schön sagt. Das heißt, eine 2%ige Vermögenssteuer würde schlussendlich dazu führen, dass hierzulande Millionäre und Milliardäre ihren gerechten Anteil zahlen würden und nicht die Mittelschichtsfamilien mehr zahlen, wie das aktuell der Fall ist.
Hammer. Du hast gerade gesagt, du hast auch Wirtschaftselite interviewt. Kannst du da mal kurz Anekdoten erzählen?
Ja, gerne. Ich habe alle anonymisiert, das heißt, ich erzähle nie, wer mir wirklich was erzählt hat. Das ist ganz wichtig. Eine Anekdote war, da war ich in Mexiko, ein Akteur, kommt jetzt im Buch nicht vor, sondern in meiner Dissertation. Und wir haben uns zu einem zweiten Gespräch getroffen. Nach dem ersten Interview meinte er, das war voll die tolle Diskussion mit dir. Und ich so, das war keine Diskussion, ich habe dir nur Fragen gestellt. Und dann meinte er, okay, dann lass nochmal diskutieren. Haben wir dann gemacht und haben wir mehrere Stunden lang diskutiert. Und wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen und das war in der in der prunkvollsten Gegend von ganz Mexiko-Stadt, im 19. Stockwerk von einem der feinsten Hotels auch der Stadt. Und wie sich herausstellte, zahlt er da aber nicht pro Nacht diese Suite, sondern die komplette Suite gehört ihm. Und wir gucken so Panoramablick über die ganze Stadt und trinken, wie er sagte, den besten Whisky der Welt. Wir haben dann bei dem diskutiert, war super witzig. Und dann meinte er an irgendeiner Stelle was, wo ich dann sagte, ja, aber hör mal, das siehst du so, weil du so reich bist. Und dann meinte er so, nein, Martina, ich gehöre doch zu den ganz kleinen Fischen. Und ich denke mir so, das ist eine von mehreren Immobilien. Von den anderen hast du mir ja erzählt. Und auch, dass du gerne mit deinem Privatjet nach Spanien fliegst, wenn du dann da Termine hast und so weiter. Aber du gehörst zu den kleinen Fischen. Also so diese verzerrte Wahrnehmung, wo ich plötzlich dachte, wow, Friedrich Merz wirkt voll bescheiden, wenn er sagt, er ist obere Mittelschicht. Neben dem.
Aber das fühlen die tatsächlich so, ne?
Scheinbar schon, weil die immer in dieser Bubble unterwegs sind und er ist dann wohl halt kein Multimilliardär, sondern nur ein Zentimillionär. Ja. Ich weiß es nicht. So, das ist die eine Anekdote. Und die andere Anekdote ist von einem Wirtschaftsboss aus Deutschland. Und wir haben uns unterhalten und er meinte, er war schon richtig so freudig aufgeregt. Ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch mit ihm. Ich so, Mensch, wie kommt das denn so? Und im Laufe des Gesprächs hat sich herausgestellt, weil er in seinem letzten Urlaub Kapital im 21. Jahrhundert von Thomas Piketty gelesen hat. Das ist die Lektüre, die er sich gegeben hat im Urlaub, um damit mir so ein richtiges Gespräch zu führen. Und also ich habe ihm dann ja offene Fragen gestellt, wie er zu Ungleichheit steht und zum Staat und zu Steuern. Und er so, also in Anlehnung an Piketty und an das und jenes. Und ich dachte so, Mensch, cool. Ne? Also auch Wirtschaftsakteure setzen sich durchaus mit dem Thema auseinander, machen sich da auch schlau. Und er war zum Beispiel sehr kritisch gegenüber der Ungleichheit eingestellt und meint auch, unser Steuersystem ist völlig marode und wir müssen die Reichen mehr besteuern und wir müssen auch die Erbschaftssteuer reformieren. Er meinte auch, warum zahle ich so wenig Steuern? Und Takola hätte ich viel, viel mehr gezahlt. Und wir hatten doch auch mal eine Vermögensabgabe. Und das hat er von sich aus alles so erzählt. Und das so mal nochmal wie auch anders positiv
sein kann. Einige. Ne? Ich habe ja einmal bei so einer Talkshow auch einen Millionär kennengelernt und mit dem habe ich mich jetzt auch schon ab und an mal getroffen, auch schon öffentlich was gemacht, der ja auch besser besteuert werden will. Und der sagt aber auch mit den anderen, die auch eher reich sind, mit denen er zu tun hat, sagt er, da gibt es auch welche, die sind da total vernünftig. Die sehen auch, dass die Gesellschaft das auf Dauer nicht aushält. Darum geht es ihnen auch. Ne? Also das ist auch eine Demokratiefrage. Aber super spannend. Vor allen Dingen dieses, genau, Friedrich Merz sieht sich als Mittelschicht, ne, und hat aber mehrere Millionen oder obere Mittelschicht. Ja, das wissen die wenigsten Leute. Also ich zahle mir ja den Durchschnittslohn aus, 2850 Euro. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland verdienen schon weniger, obwohl das der Durchschnittslohn ist. Ne? Das heißt, selbst mit diesen 2850 gehöre ich schon zum obersten Drittel.
Ja.
Das macht man sich, glaube ich, überhaupt nicht klar. Also wie groß das Gefälle ist.
Das glaube ich auch. Also dass wirklich so die Zahlen auch einfach nicht, man spricht nicht so viel darüber. Nee, ne?
Genau.
Nee. Und deswegen ist es auch echt ein Phänomen, dass die Menschen generell sich auch zur Mitte zählen. Egal, ob sie armutsbetroffen sind oder ob sie reich, sogar überreich sind. Ja. Die denken, irgendwo sind sie dann da so in der Mitte.
Wahnsinn. Danke dir, Martina. Ich fand das jetzt total spannend.
Danke dir. Spaß gemacht.
Und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf dem einen oder anderen Podium, Demonstration, was auch immer.
Jawohl.
Danke.